alle Modern Work-Begeisterte aufgepasst. Die Tools for Agile Teams-Konferenz öffnet dieses Jahr wieder ihre Türen. Vom 20. bis 22. November 2024 in Wiesbaden und remote. Erlebe spannende Tracks und Talks rund um Modern Work und Agilität. Als HörerInnen unseres Podcasts schenken wir dir exklusive 20% Rabatt auf dein Online-Ticket. Löse den Code PODCAST unter toolsforagileteams.com ein. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin der Florian, ich hoste den Podcast und ich bin wie immer auf der Suche nach neuen modernen Arbeitsformen, wie wir die Welt wandelbarer in Organisationen gestalten können und wie wir vor allem einfach das ganze Thema moderner Arbeitsplatz mit dem Thema Software, Arbeitsumgebung, Frameworks, aber auch das große Thema People and Culture angehen können, neu formieren können und die Welt zu einem besseren Arbeitsort vor allem machen können. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Dazu habe ich heute zwei Gäste gleich hier im digitalen Studio eingeladen. Einmal die Diana und einmal die Sarah. Die werden sich gleich ausführlich vorstellen und ihre Reise, die sie schon angegangen sind in der modernen Arbeitswelt, ein bisschen skizzieren. Es könnte ein bisschen länger werden, die Aufnahme, weil wir diesmal zu dritt sind. Aber es wird auf jeden Fall viel Input dabei sein. Aber erstmal herzlich willkommen, ihr beiden.
Vielen Dank. Hallo.
Stellt euch doch mal den ZuhörerInnen da draußen einmal vor. Vielleicht Diana, einmal mit dir angefangen.
Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Diana und ich habe zusammen mit Sarah ein Startup gegründet. Aber bevor ich sozusagen in diese Startup-Welt gestartet bin, habe ich ganz klassisch studiert in Greifswald. Das ist übrigens ein wahnsinnig schönes Örtchen in Mecklenburg-Vorpommern, nah am Wasser. Und da habe ich BWL studiert. Und mit Schwerpunkt quantitative Finanzwirtschaft, Risikomanagement und Psychologie. Und bin dann nach meinem Studium in die Pharmawelt eingetaucht und habe dort Großprojekte geleitet, unter anderem M&A-Projekte, Divestment-Projekte. Und ehrlicherweise war das genau so ein Arbeitsumfeld, wie man sich das so typischerweise vorstellt, sehr konservativ, hierarchisch. Daher ist sozusagen mein Hintergrund, mein erster Job, gleich so ein sehr konservatives Unternehmen gewesen. Und nach ungefähr 3 Jahren in diesem Unternehmen habe ich mich dann entschieden, mich selbstständig zu machen. Und in der Zeit haben wir dann mit Sarah zusammen gesessen, sehr viel Tee und Kaffee und Wein getrunken. Und daraus ist die Idee zu unserem Startup heute sozusagen gewachsen. Und seitdem bin ich genau die Geschäftsführerin und Gründerin von Just Agile. Das ist mal ganz kurz und knapp zu mir. Also vielleicht Fun Fact, ich habe 4 Katzen und einen Hund. Also bin ich sehr, sehr, sehr tierlieb und ich tanze unglaublich gerne.
Und die verstehen sich auch alle untereinander?
Ja, sie müssen es. Sie haben ja keine Wahl. Ich habe denen das so beigebracht. Manchmal gibt es aber doch Krisen hier, die wir bewältigen müssen. Aber es ist, glaube ich, ganz normal.
Fast wie in der Geschäftswelt.
Ja, da lernt man viel für die Geschäftswelt tatsächlich.
Sehr schön. Schön, dass du da bist. Und Sarah, du auch einmal bitte.
Ja, sehr gerne. Also vielen Dank einmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Sarah. Ich bin Agile Coach und auch Gründerin von Just Agile. Und meine Themen sind so nachhaltige Transformation, Struktur geben und die Arbeitswelt verbessern. Ich habe gemeinsam mit Diana in Greifswald studiert, BWL. Meine Ausrichtung war mehr so Psychologie und Arbeits- und Organisationsökonomie. Also auch irgendwie so die erste Stellschraube für das, was ich jetzt auch irgendwie tue. Und ich wollte immer unbedingt ins Personalmanagement. Und das habe ich auch getan und war da sehr unglücklich, weil ich viele Onboardings und Offboardings hatte, aber mir so ein bisschen gefehlt hat, Menschen zu entwickeln und weiterzubringen. Und das war auch eigentlich so der Punkt, wie ich zur Agilität gekommen bin und wie ich dazu gekommen bin, Menschen irgendwie zu unterstützen. Denn ich habe in so einer kleinen Agentur im Personalmanagement gearbeitet und da über Agilität erfahren und bin quasi direkt eingestiegen in Teamentwicklung, Teambuildings, Workshops, Visionen und Missionsarbeit und habe da so diese Themen abgegrast und bin dann als Scrum Masterin, vielleicht sagt es dem einen oder anderen was, in einem Großkonzern gestartet und habe da quasi Teams unterstützt, ja, ihre Strukturen zu finden, ihre Arbeitswelt zu verbessern und ein bisschen glücklicher, quasi ihren Alltag zu bestreiten. Und ich muss tatsächlich sagen, dass das eine für mich nicht ganz so moderne Arbeitswelt war, was mich auch dazu getrieben hat, diesen Konzern dann auch zu verlassen, um nicht mehr Teil des Systems zu sein, sondern quasi auch, um als freie Beraterin Unternehmen und Teams zu unterstützen, ihren Weg zu finden. Und wie Diana schon sagte, wir haben da auch viel gebrainstormt. Diana eher im klassischen Bereich, ich im agilen Bereich. Und dadurch ist dann so die Idee von Just Agile entstanden.
Bringt ihr auf jeden Fall beide eine Menge Vorerfahrung mit. Ihr wart beide im Corporate auch aktiv, habt beide sozusagen die andere Welt gesehen. Dann habt ihr jetzt gegründet und ihr habt sozusagen schon mal so diese ganze Palette an Arbeitsformen und Welten und Themen ja auch schon gesehen und habt euch ja selber auch schon transformiert. Darum wird es heute auch gehen, wie wir die Arbeitswelt oder wie ein Unternehmen transformiert werden kann, gerade wenn es von einem Startup eher hochskaliert. Das wird auf jeden Fall ein Thema heute sein, aber bevor wir da gleich ganz tief einsteigen, ich stelle immer allen Gästen hier immer eine ganz bestimmte Frage und die werde ich natürlich auch euch beiden stellen. Und zwar, was ist für euch modernes Arbeiten? Vielleicht Diana wieder anfangend.
Ja, sehr gern. Also für mich besteht modernes Arbeiten aus zwei Pfeilern. Das eine ist, wie sehe ich als Führungskraft einen Mitarbeiter, das heißt mein Bild von einem Mitarbeiter. Und das ist geprägt durch sehr viel Vertrauen, sehr viel Vertrauensvorschuss und eher ein positives Bild. Das heißt, jeder möchte arbeiten und jeder möchte alles geben in seinem Job. Und der zweite Pfeiler ist für mich der Arbeitsplatz. Das heißt, wie ist der gestaltet? Ich stelle mir so gerade in so einem ganz klassischen Arbeitsplatz mit Büro und du musst immer jeden Tag dort sitzen vor, das ist für mich nicht mehr modern, sondern die Möglichkeit zu haben, sich mal auf dem Sofa zu setzen und dort zu arbeiten oder eben woanders irgendwie hinzugehen, von zu Hause aus zu arbeiten. Natürlich ist es nicht in jedem Bereich möglich, aber da, wo es möglich ist, finde ich, sollte es dazugehören und diese Möglichkeit geben.
Ja, definitiv. Und bei dir, Sarah?
Ich finde diese Frage sehr komplex tatsächlich und versuche sie mal jetzt simpel zu beantworten. Ich würde sagen, modernes Arbeiten bedeutet, dass man klare Strukturen hat, die einen Raum bieten, um flexibel zu agieren, die eine gewisse Arbeitsumgebung hat, die das sozusagen supportet, offen ist für neue Technologien und neue Methoden und den Mensch aber im Zentrum hat.
Ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den Menschen ins Zentrum der ganzen Themen zu stellen. Das wird sehr häufig unterschätzt oder wir gehen sehr häufig davon aus, dass der Mensch wie ein Stück Software einfach im System funktioniert und dass man das alles auch vor allem durch Prozesse, Regeln, Automatisierung immer sehr gleich behandeln kann oder man immer von sehr vielen Grundvoraussetzungen ausgeht, dass wenn Menschen miteinander interagieren, dass das immer gleich gut funktioniert und dass das auch ohne Hilfe immer gleich gut funktioniert. Aber da werden wir bestimmt auch gleich nochmal so ein bisschen drüber sprechen. Da hatten wir auch schon einige Podcast-Folgen hier, wo wir darüber auch gesprochen haben oder einige, die hier das entsprechend auch thematisiert haben. Aber ihr wart im März wart ihr hier einmal in Wiesbaden, habt den weiten Weg von euch oben aufgenommen. Ich war auch schon mal bei euch oben in der Ecke bei einem Kunden. Ist eine lange Zugstrecke auf jeden Fall, die man da hat bis nach Wiesbaden oder auch bis nach Frankfurt hier runter. Und ihr habt bei der Women in Tech über euer Startup gesprochen und über die Herausforderungen. Ihr habt auch über so Themen gesprochen, wie man als Startup überleben kann, wie man es größer macht, skalieren kann. Vielleicht könnt ihr nochmal so ein bisschen auch zusammenfassen, worüber ihr gesprochen habt und was so momentan eure größten Herausforderungen beim Startup-Gründen ist, beziehungsweise bei euch, bei Just Agile aktuell.
Dann starte ich. Dann nehme ich diese Frage gerne an. Ich fange mal mit den Herausforderungen an, weil ich glaube, das ist das Thema, was eigentlich die meisten Startups irgendwo umtreibt. Weil man startet nicht und ist Unicorn und verdient Milliarden im Jahr, sondern man startet mit eher so holprig. Man weiß nicht, ob das Produkt überhaupt irgendwie gebraucht wird, ob Leute das Produkt wollen. Dementsprechend muss man natürlich viel Vorarbeit leisten. Vorarbeit heißt, du musst den Markt analysieren, du musst schauen, was braucht dein Kunde, weil letztendlich willst du das Produkt für deinen Kunden entwickeln und nicht für dich. Und ich glaube, Herausforderung dabei ist, dass du ja in der Regel überhaupt keine Reichweite hast, du hast kein Netzwerk und du weißt auch gar nicht, wo du genau starten sollst, weil wenn du vorher kein Startup gegründet hast, weißt du überhaupt nicht, welcher Schritt kommt zuerst. Und wir haben es ehrlicherweise gelöst, indem wir Try and Error gemacht haben. Wir haben es ausprobiert, hat es funktioniert, war cool, hat es nicht funktioniert, okay, Schritt zurück. Und das ist genau dieser Punkt, dieses schrittweise sich nach vorne arbeiten, also agil bleiben, flexibel bleiben und auch mal einen Schritt zurückgehen. Und wenn man in kleinen Schritten arbeitet, ist es nicht so schlimm, wenn man einen kleinen Schritt zurückgeht. Dementsprechend ist das für uns wichtig gewesen, genau dieses agile Mindset mitzubringen und diese Herausforderung damit auch irgendwo zu lösen. Ich denke, das würde ich aus heutiger Sicht als mein Startup mitgeben, bleibt agil und flexibel und nimmt alles ein bisschen mit Augenzwinkern und Spaß, weil wenn ihr das nicht habt oder wenn man das nicht hat, dann verfällt man ganz oft in so kleine Trauerphasen, die sich nie wieder auflösen. Und das ist ganz wichtig. Und was wir auch in diesem, also im März auch mitgegeben haben, ist, sucht euch eine Möglichkeit, euch sozusagen zu refinanzieren, weil das ist auch nochmal eine Herausforderung. Du startest und hast in der Regel auch kein Geld. Also entweder hast du jemanden, der sagt, oh, hier hast du eine Million, kannst du machen. In der Regel ist es aber so, dass du das Geld nicht hast. Und dementsprechend haben Sarah und ich den Weg für uns gefunden, unsere Kunden dadurch zu erreichen, dass wir Workshops geben, dass wir Trainings geben und gleich sozusagen unsere Kunden einen Mehrwert mit auf den Weg geben, aber auch unser Produkt dort platzieren können. Dementsprechend ist das für uns das Bootstrapping. Ich weiß nicht, ob das jetzt deinen Zuhörern was sagt, aber das ist sozusagen aus eigener Kraft mit Familie und Freunde die Finanzierung des Startups irgendwo zu stemmen. Das war unser Weg des Bootstrappings tatsächlich.
Genau, das Thema war ja, wie in Wiesbaden war, Licht und Schatten und mit der Aussage, ohne Licht kein Schatten. Das heißt, es gibt super viele Herausforderungen, aber es gibt auch super viele Lichtmomente. Und Lichtmomente sind ja Workshops bei Kunden, Begleitungen, Transformationsbegleitungen beim Kunden, ganz gutes Feedback oder auch Netzwerkveranstaltungen oder eben auch solche Events, weil man dadurch, dass man präsent ist, dass man sichtbar ist, einfach mit Leuten in Kontakt kommt. Und ich glaube, es ist auch sehr menschenabhängig, aber mir zum Beispiel gibt es wahnsinnig viel Energie, wenn ich mich über meine Ideen und meine Themen mit anderen austauschen kann und dann eben Impulse bekomme, die ich dann wieder umwandeln kann. Und ganz spannend, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet auf diesen Podcast und habe, als ich damals in dem Konzern gearbeitet habe, als Scrum Master mir Überlebenstipps rausgeschrieben. Also wie schaffe ich es, in einem Großkonzern als junge Frau mit nicht viel Erfahrung im Berufsalltag zu überleben? Und ich habe es tatsächlich dabei. Guck mal, euch beiden kann ich es ja einmal zeigen.
Ein großer Zettel.
Ein großer Zettel, genau, mit 3 Punkten. Und ich finde, die passen auch tatsächlich sehr gut auf eine Unternehmensgründung. Der erste Punkt ist, verwandle Vorwürfe in Aktion. Wir mussten uns nämlich ganz oft anhören, ach, das gibt es doch schon, oder guckt euch mal die Konkurrenz an, guckt euch mal das an. Aber die Frage ist ja eher, was können wir tun, um das zu verändern oder um das zu verbessern? Und was können wir tun, um diesen oder jenen Fehler zu vermeiden? Also, dass man sozusagen immer was an negativen Impulsen kommt, dass man das irgendwie umwandelt und versucht daraus Aktionen abzuleiten. Der zweite Punkt war, sei kein Koordinator zwischen den Teams. Das ist jetzt natürlich sehr auf eine Führungsrolle gerichtet, aber es bedeutet, sei mutig und gebe Verantwortung auch ab und versuche dich einfach zu vernetzen. Also du musst nicht immer alles selber machen, sondern du kannst dich vielleicht vernetzen, du kannst Kooperationen schließen und dass man gemeinsam eben stark wird. Und als letzten Punkt steht hier, mit Managern zusammentun. Das heißt, hartnäckig bleiben, mutig sein, vielleicht mal Leute auf höheren Ebenen ansprechen, also in diesen alten Systemen denkenden Menschen. Hab aber auch Sinn für Humor, sei offen und sei auch ein bisschen demütig. Und dass man quasi Erwartungshaltung abfragt, um dann eben auch Erwartungen zu erfüllen oder eben auch dem entgegenzusprechen und sagen, das ist ein Tool, was du haben möchtest, was wir aber vielleicht gar nicht bieten können. Dafür können wir aber deine Meetings magisch machen.
Ja, ich spreche so viele richtige Dinge an, die, glaube ich, auch Startup-GründerInnen heutzutage ausmachen oder diese DNA, die man einfach braucht. Gerade dieses extrem negative Denken mit, hey, das haben wir schon immer so gemacht oder da gibt es doch schon was oder das funktioniert hier nicht, das haben wir schon mal ausprobiert und das kriegen wir eh nicht hin. Also diese ganz typischen Sätze, die man immer und immer wieder kennt und überhaupt gar nicht darüber nachdenken, okay, was ist denn jetzt das Problem? Warum brauchen wir das? Was ist jetzt die Lösung? Was für Lösungsräume haben wir auch? Was kann uns voranbringen? Es wird immer sozusagen so diese ganze Negativität von außen, da sind die Lieferketten schwierig, da ist der Konkurrent schneller gewesen. Es wird immer sozusagen von außen betrachtet, was gerade ist. Also während wir jetzt gerade den Podcast aufnehmen, läuft gerade noch die EM, wer die letzten Tage die Presse sehr stark verfolgt hat, der wird mitbekommen haben, warum Deutschland ausgeschieden ist. Also an den deutschen Spielern lag es auf jeden Fall nicht, sondern es lag am Schiri, am Spielplatz und an dem und an jedem anderen und an den Spaniern auch, weil die waren nämlich einfach besser. Dann haben wir das vorgetroffen. Aber wir waren auf jeden Fall nicht schuld, wenn man die Medien sich mal anguckt. Und das ist auch so eine Mentalität, die man sehr häufig dann so hat. Man, ah, wäre der Elfmeter doch gegeben worden am Ende, dann hätten wir das noch gewonnen. Und wäre das nicht passiert und so weiter. Und anstatt einfach mal auch darüber nachzudenken, hey, was war denn wirklich das Problem? Nämlich, dass wir die Tore kassiert haben und vielleicht in der Abwehr nicht stabil genug standen. Dass wir vielleicht einfach am Ende auch mit Krämpfen zu plagen hatten, während die Spanier das nicht so extrem hatten, also wo die Fitness vielleicht auch nicht gestimmt hat und so weiter. Also es gab sozusagen ganz viele Elemente, die man hätte sozusagen in Lösungen umwandeln können, aber die Presse ist da ja zumindest sehr hart. Wie die Deutschen damit umgehen, weiß ich jetzt persönlich nicht so, was der Nagelsmann da im Trainingslager dann mit den Leuten gemacht hat, aber es wirkte auch von ihm in der Presse zumindest auch so ein bisschen so, ja, was wäre wenn gewesen. Und das fällt mir immer wieder auf bei Leuten, also auch gerade wenn ich beim Kunden bin, dass dann sehr häufig so diese Mentalität, ja, geht jetzt hier nicht und ach, der blockiert das doch und die Politik und so dieser Drang, dieser Veränderungswille, der ist dann so gar nicht so richtig da. Man ist immer so mit so einem bequemlichen, ja, Sessel sitzt man so drin und lässt es dann gerne so. Und von daher habt ihr sehr, sehr schöne Dinge auch so angesprochen, auch gerade das Thema Netzwerken und auch Auftreten. Ihr habt auch in eurem Vortrag, ich saß ja auch mit drin, auch darüber gesprochen, wie das ist, als Frau in diesem Thema auch drin zu sein, auch in diesem Netzwerk und statistisch gesehen zumindest immer noch eine eher männerdominierte Domäne ist. Also man trifft auf mehr männliche Gründer und Gründerinnen, Gründer natürlich, Entschuldigung. Wie war das so für euch? Also vielleicht auch da nochmal so für die ZuhörerInnen da draußen. Ist das ein Problem? Ist das nur eine Statistik? Merkt ihr das immer noch? Wie kommt ihr damit zurecht?
Wenn man von diesem positiven Denken ausgeht, dann sollte man auch genau bei diesem Thema positiv bleiben als Frau. Weil es wirklich so ist, also wir sind rausgegangen als zwei Gründerinnen und nicht nur die Gründerwelt ist sehr männerlastig, auch die Investorenwelt ist männerlastig. Dementsprechend ist das schwierig, wenn man männliche Gründer sieht, wie sie umgehen mit so Investoren, dann kann man das als Frau so nicht leben, weil man ist einfach, eine Frau. Es ist einfach so. Und ja, man hat schon gemerkt, okay, wieso sind eigentlich so viele Männer in so einer Veranstaltung und so wenig Frauen? Woran liegt das eigentlich? Und wir mussten auch damit lernen, umzugehen. Zum einen einfach zu merken, dass dieser Kontakt zu dieser Männerwelt einfach da ist, aber auch uns selbst nicht den Druck zu machen, dass wir genauso irgendwie sein müssen, sondern dass wir unseren eigenen Weg finden müssen. Und das war tatsächlich etwas, woran wir gewachsen sind. Wir müssen nicht kopieren. Wir sind einfach wir und wir sind halt Frauen und wir gehen einfach unseren eigenen Weg. Und Herausforderung, würde ich sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir nur, weil wir Frauen sind, mehr Herausforderungen haben als Startups, die Männer geführt sind. Das würde ich jetzt nicht per se einfach sagen. Es ist herausfordernder, vielleicht, weil eben wir nicht einfach den Investor auf ein Bierchen einladen können, ohne dass es irgendwie kommentiert wird oder mit einem Augenzwinkern vielleicht wahrgenommen wird. Und dass es Männern leichter fällt zu sagen, oh, lass uns mal auf ein Bierchen in die nächste Kneipe. Das ist nicht unser Weg gewesen. Wir mussten auch lernen, auch mit anderen Kolleginnen, die gegründet haben, dass sie sehr schnell in diese Schublade kleines, süßes Mädchen geschoben worden sind. Das ist sehr schade, weil dann wird man nicht als Fachkraft, als jemand, der viel Ahnung hat, wahrgenommen und muss sich das erkämpfen. Und dann kommen nochmal so Sachen wie Stimme, Größe. Da muss man sich sehr, sehr stark behaupten gegenüber Männern, die vielleicht größer sind, eine männlichere Stimme haben. Unsere Überlebensstrategien dazu, einfach wir selbst sein. Einfach Wir, Sarah und Diana, sind genauso gut, wie wir sind. Und wir beweisen uns ja dadurch, dass unser Produkt stimmt, dass die Leute uns ein Feedback geben, dass es gut ist. Dass, wenn wir pitchen, immer auf diese fachliche Ebene das Ganze heben und das nicht emotionalisieren lassen oder uns in eine Schublade stecken oder uns auf irgendeine Art und Weise abwerten lassen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach sich selbst treu bleibt. Ich glaube, Sarah sieht das noch ein bisschen anders vielleicht noch und kann nochmal einen anderen Blick drauf geben. Aber das war für mich so ein Wachstum, dass man einfach in dieser eher doch männerdominierten Welt, übrigens auch in IT, es ist auch nochmal so ein Bereich, das ist auch schon allgemein männerdominiert, was ich sehr schade finde, weil Frauen haben unglaublich viel Potenzial und unglaublich viel Know-how, die das aber nicht so ganz nach vorne tragen, wie es Männer vielleicht tun. Deshalb finde ich das sehr schade, aber das war auch nochmal so ein spezieller Bereich, in den wir sozusagen reingeraten sind.
Ja, also super anders sehe ich es nicht. Ich finde es aber tatsächlich, ehrlich gesagt, sehr schade, dass das immer wieder ein Thema ist. Ach, ihr seid zwei Gründerinnen. Und ich finde es schade, weil es sollte normal sein. Es sollte normal sein, dass Frauen gründen, es sollte normal sein, dass Männer gründen, es sollte normal sein, dass es gemischte Teams sind, das sollte einfach gar kein Thema sein. Und tatsächlich bin ich auch ein bisschen schockiert davon, dass es so wenig weibliche oder Gründerinnen gibt, weil ich selber denke, mach es doch einfach, probiert euch doch einfach aus, es ist doch irgendwie gar nichts dabei. Aber ich glaube, dass tatsächlich viele Frauen noch mehr diesen Drang nach Perfektion haben und das natürlich ein bisschen hemmt mit, ach, ich gehe jetzt einfach mal raus mit einer Idee, die noch nicht ganz steht. Let's see and try and maybe we fail. Das ist natürlich irgendwie auch ein Mindset, was man tragen muss. Und ich glaube, das haben vielleicht einfach Männer vielleicht auch in ihrer Erziehung ein bisschen mehr in die Wiege gelegt bekommen als Frauen. Hypothese. Aber das könnte natürlich irgendwie auch ein Grund sein. Ich finde es sehr spannend. Ich wohne ja in Lüneburg und war kürzlich bei einem Netzwerktreffen hier in Lüneburg. Und der Anteil an weiblichen Gründerinnen im Deutschlandsdurchschnitt ist hier tatsächlich höher. Und das hat man tatsächlich bei dieser Netzwerkveranstaltung auch gesehen. Und das fand ich irgendwie, ja, auch ein sehr schönes Bild, weil sich da wirklich Frauen gegenseitig empowert haben und unterstützt haben. Und so soll es irgendwie auch sein. Also ich finde es so schade, dass das überhaupt ein Thema ist, dass man sagt, ach, ihr seid zwei Gründerinnen, oh, wie cool ist das denn und wie kommt das denn? Ist so. Das ist eine Frage, die ich eigentlich gar nicht hören möchte, weil es einfach, egal sein sollte, wer gründet. Hauptsache, das Produkt und die Vision ist sozusagen im Vordergrund und man weiß, dass man mit dem Unternehmen oder mit dem Produkt, was man eben erschafft, ein wirkliches Problem löst.
Ich würde da gerne noch mal kurz mal was ergänzen tatsächlich. Ich finde auch, dadurch, dass man das so thematisiert, so sehr oft thematisiert, haben halt Frauen eben mal das Problem, dass sie sich immer rechtfertigen müssen, wieso sie doch überhaupt als Frauen irgendwie, so, was macht sie so besonders, in Anführungsstrichen. Und was ich noch ergänzen würde, ist dieses Role Model. Also das heißt, es wäre schön, wenn wir einfach auch Frauen, die jetzt zum Beispiel das auch wirklich geschafft haben, noch krasser sichtbar machen würden, weil es gibt die ja auch. Also es gibt ja Gründerinnen, die sehr erfolgreich sind. Und ich glaube einfach, dass durch das nach vorne bringen, nach vorne gehen, auch andere Frauen animiert werden würden. Das ist zum Beispiel eine mögliche Art und Weise zu führen, zu gründen und so weiter. Und das ist auch nochmal so ein Stichwort. Wir müssen einfach selber gucken, dass wir die Frauen, die es geschafft haben, auch tatsächlich auch die Bühne anbieten können, damit sie das eben zeigen können. Und deshalb war diese Veranstaltung in Wiesbaden für uns auch so unglaublich schön, dass Frauen in sozusagen im Tech-Bereich auch nochmal sichtbar wurden und wir dadurch auch nochmal gesehen haben, was für starke Frauen es eigentlich da draußen gibt und noch weiter motiviert worden sind, weiterzumachen.
Das ist auf jeden Fall das Event bei uns, was am ehesten und am schnellsten ausgebucht ist. Von daher, gegen aller Statistik beweist es eigentlich, es gibt da keine Differenzierung mehr, sogar genau das Gegenteil, sondern dass der Drang da sogar noch viel, viel größer ist. Also wir mussten super viele Leute leider ablehnen aus Brandschutzgründen, weil wir die nicht mehr hier in den Raum lassen durften. Und das ist sehr, sehr schönes Signal, dass einfach Leute Bock haben, sich auszutauschen und man einfach offen miteinander umgeht, Erfahrungen teilt, positive wie negative. Und ja, tu Gutes und rede vor allem auch darüber, aber deine Erfahrung ist, glaube ich, super, super wichtig, da andere Leute auch zu inspirieren. Und das ist egal, ob ihr zwei das seid oder jemand anders, der ja dann auch in dem Podcast, der dann hier mitmacht. Ich hoffe, dass die Leute immer da draußen was mitnehmen und vielleicht auch durch eure Worte jetzt gerade inspiriert sind und vielleicht dann auch sogar den Schritt machen, sich in irgendeiner Form zu verändern, was immer diese Veränderung dann auch ist. Vielleicht auch im Corporate aufzuhören und zu gründen oder vielleicht eine andere Richtung einzuschlagen, weil sie schon immer sagten, hey, da ist doch irgendetwas, was ich verändern wollte in meiner modernen Arbeitswelt. Ich akzeptiere das einfach nicht, 40 Stunden mit Anwesenheitspflicht und weiß ich nicht, mein Chef, meine Chefin schreit vielleicht sogar noch rum, was auch immer, alles so negativ heutzutage immer leider noch passiert, dass man das einfach nicht mehr akzeptiert und sagt, hey, ich ändere da was dran, weil ich habe das ja auch in der Hand und ich kann das tun. Und auch gerade in der heutigen Welt, es gibt so viele Firmen, es gibt so viele Arbeitsformen, es gibt auch so viele offene Stellen. Man kann sich das heutzutage leisten, zu kündigen und einen anderen Job anzutreten. Das war vielleicht bei unseren Eltern nicht so. Da gab es halt vielleicht im Zweifel gar nicht genug Stellen. Die konnten sich das nicht erlauben. Aber wir in der heutigen Welt, wir können uns das definitiv erlauben. Und ihr habt es ja auch gezeigt mit eurem Modell, wie man auch ein Startup gründen kann und wenn man sich nebenbei noch selbstständig macht und dann auch Beratung anbietet. Ihr habt es über Wasser halten genannt damals in eurem Vortrag. Wenn ihr eben halt 2, 3, 4 Workshops im Monat macht, dann reicht das aus, um überlebensfähig zu sein privat und dann weiterhin am Startup auch arbeiten zu können. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Modell, auch erstmal selbst zu gucken, so Garagenfeeling. Ich glaube, ihr saßt im Wohnzimmer auf der Couch und habt dort gearbeitet, wie man auch daraus ein Startup gründen kann und auch erfolgreich sein kann und eben nicht gucken muss, dass man erstmal 100.000 irgendwo einsammelt. Und dann erstmal schaut, was man mit dem Geld macht.
Genau, ich würde tatsächlich auch sagen, es gibt ja nicht unbedingt schwarz und weiß. Also es muss ja nicht unbedingt heißen, ich möchte was ändern, deswegen kündige ich und mache was ganz anderes und gründe ein Unternehmen. Sondern es kann ja auch heißen, ich bin nicht zufrieden, ich schaue mir mal Alternativen an, mache vielleicht etwas nebenberuflich, mache vielleicht etwas ehrenamtlich, baue mein Netzwerk irgendwie aus, um dann irgendwie so vielleicht peu à peu irgendwie reinzukommen. Weil ich nämlich zum Beispiel von vielen höre, naja, du kannst es ja irgendwie leisten, du hast jetzt gut gearbeitet, jetzt kannst du halt ein Startup gründen, aber so easy ist es halt nicht. Und als ich in meine erste Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich das tatsächlich auch nebenberuflich gemacht. Also ich habe quasi erstmal ein bisschen mehr gearbeitet, um auch zu schauen, ist das ein richtiger Weg? Fühle ich mich da gut? Ist es sicher? Ist überhaupt eine Nachfrage da? Um erst dann auch diesen Schritt zu machen, okay, ich kündige jetzt komplett und gebe alle meine Sicherheiten auf. Also ich finde, da muss man halt auch nochmal schauen, es gibt nicht nur schwarz-weiß, sondern es gibt ganz viele graue Zonen, milierte Zonen, es gibt verschiedene Varianten, wie man vielleicht auch irgendwie an Veränderungen rankommen kann und dann eben sich sein Leben auch ehrlich gesagt so bauen kann, wie es einem eben gefällt.
Ja, genau, also definitiv nicht schwarz-weiß, das war vielleicht von mir gerade ein bisschen übertrieben dargestellt. Es gibt ja heutzutage auch super viele Unternehmen, die eine 4-Tage-Woche anbieten oder man kann auch 50% reduzieren und dann eben die anderen 50% ja auch dann nutzen, um zum Beispiel sich dann eben selbstständig zu machen oder an was anderem zu arbeiten oder auch in einer anderen Firma noch zu arbeiten, also auch vielleicht 2 völlig verschiedene Berufe auch auszuführen. Auch das geht ja heute viel einfacher, als das früher der Fall war und machen die Organisationen auch viel einfacher mit. Und probiert euch da mal aus, schaut, worauf ihr Lust habt da draußen und lebt ein bisschen den Traum, kann man sagen, und probiert euch da einfach mal aus. Und Alter ist da auch keine Ausrede. Also das kann man nicht nur als junger Mensch machen, sondern das geht auch mit 40, 50 geht das auch entsprechend noch. Aber kommen wir mal zum nächsten Thema. Ihr habt jetzt beide die Corporate-Welt schon kennengelernt. Jetzt habt ihr die extreme Startup-Welt schon kennengelernt und ihr habt auch ganz viel dazwischen schon gemacht, weil ihr auch ganz viele Unternehmen beratet. Das heißt, ihr habt ja auch Mittelständler schon kennengelernt und auch ganz viele verschiedene Teams mit verschiedenen Herausforderungen. Was ich immer wieder sehe, oder ich war auch neulich auf einer Transformationskonferenz, was man immer wieder sieht, dass wenn man von so einem Startup kommt, alles super agil ist, alles ist irgendwie noch total wandelbar, man kann sich super an dem Markt orientieren, man orientiert sich immer super an dem Kunden und man hat immer sozusagen super schnelle Entscheidungswege und dann wird man größer, größer und größer und auf einmal ist man irgendwie Mittelständler oder im besten Fall wird man schon so groß, dass man als Corporate bezeichnet werden kann und dann sieht die Welt nicht mehr so agil aus, sondern da gibt es häufig verschiedene Managementrollen, meistens auch mehrere Ebenen. Es gibt dann sehr häufig auch so Managementprozesse, so Sachen wie Jahresgespräche, irgendwelche Richtlinien, die man einzuhalten hat, etc. Und man ist plötzlich in einer ganz anderen Welt, da wo ihr ja auch hergekommen seid. Wo ihr sagtet, da habt ihr euch nicht ganz so wohl gefühlt. Und lasst uns mal so ein bisschen über diese Transformation sprechen, weil das ist ja auch einer eurer Beratungsthemen, wie man sozusagen in diese Agilität auch wieder reinkommen kann und wie man so eine Transformation gestalten kann. Vielleicht erstmal so ein bisschen nochmal allgemein. Wie sieht die Welt aktuell so da draußen gerade aus? Also gerade wenn wir mal so Mittelständler plus gehen, wie agil sind die wirklich? Wie wandelbar sind die? Was sind gerade so denen ihre größten Herausforderungen? Vielleicht Sarah einmal.
Also es gibt ganz viele verschiedene Lager, muss man tatsächlich sagen. Es gibt das Lager, ich möchte agil sein und ich glaube auch, dass ich es bin. Und wenn man dann da reinguckt, dann sieht man etwas ganz anderes als Agilität. Dann gibt es das Lager, ich möchte agil sein und wir haben eigentlich gar keine Ahnung, was das ist. Dass man dieses Buzzword sozusagen irgendwie gehört hat, aber gar keine Ahnung hat, was es ist, wie man da hinkommt, was es bedeutet, aber man möchte es auf jeden Fall tun. Und es gibt dieses Lager, wir sind agil, aber wir haben so ein bisschen mit unserer Basis zu kämpfen. Also das würde ich jetzt mal vielleicht so ungefähr so einordnen. Und meistens kommen wir in Unternehmen rein und schauen uns einfach erstmal tatsächlich diesen Status quo an. Also wie ist eure Organisation irgendwie aufgebaut? Vielleicht auch mit einem kleinen Workshop. Visualisiert man eure Organisation? Also vielleicht auch mal für alle da draußen, könnt ihr es mal ausprobieren. Visualisiert man vielleicht euer Team oder visualisiert eure Organisation? Das heißt mit den Rollen, den Strukturen und den Kommunikationswegen. Und das ist eigentlich immer schon ein super Bild, um zu sehen, wo die Baustellen sind. Wo gibt es die Bottlenecks? Wo gibt es vielleicht Menschen, die, wo jeder Kommunikationskanal eigentlich hinfließt? Und wo kann man irgendwie ansetzen? Und viele Unternehmen haben tatsächlich ein Kulturproblem. Also ihr kennt ja vielleicht diesen agilen Eisberg. Das heißt, man hat über der Wasseroberfläche sind die ganzen Praktiken, die Prozesse, die Frameworks. Und unter der Wasseroberfläche ist dann aber eigentlich der große Eisberg. Und da ist die Kultur, da ist das Mindset, da sind eben diese ganzen Werte, Normen, Einstellungen. Und die verändern eine Organisation und die sind die Grundbasis dafür, ja, ob und wie gut man auf Veränderungen reagieren kann und wie agil ein Unternehmen am Ende irgendwie auch ist. Und was wir tatsächlich auch sehr oft machen, ist diese Rollen- und Verantwortlichkeitsdefinition, weil je schneller du wächst, desto mehr hast du zu tun und erstmal bleiben die Rollen bestehen, aber auf diese Rollen werden immer mehr Verantwortung drauf gehäuft. Sodass du irgendwie 1000 Trilliarden Hüte irgendwie aufhast und eigentlich gar nicht mehr so richtig weißt, wohin mit mir. Und das muss man sozusagen so ein bisschen klar ziehen und vielleicht Rollen nochmal neu definieren und dieses Erwartungsmanagement ja abfragen und dann eben auch ein bisschen korrigieren, falls es Korrekturen geben muss. Und genau, wir begleiten quasi vom Anfang bis zum Ende. Also wir können Impulse geben, wie überhaupt ein agiles Unternehmen aussehen kann. Wir können begleiten, das heißt, wir bauen mit denen zum Beispiel ein Projektmanagement-Board auf, das deren Alltag einfach ein bisschen erleichtert. Und wir helfen ihnen auch, Meetings effizienter zu machen. Also einmal damit, dass wir sagen, agile Strukturen in Meetings können euch helfen, effizienter, schneller und mit besserem Output voranzukommen, ohne viel Frustration. Und da kommt Just Agile ins Spiel. Wir konzipieren ein KI-gestütztes Tool, das bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung hilft. Und das gemeinsam hilft einfach, Organisationen bei dieser administrativen Arbeit zu unterstützen, ein bisschen mehr Spaß wieder mit reinzubringen und quasi den Fokus darauf zu legen, was die wirklich wichtigen Themen sind, an denen wir arbeiten sollten. Und das ist meistens ein Kultur- oder ein Rollen- und Verantwortlichkeitsthema.
Wie sieht das im Detail aus? Man hört sehr häufig, da müssen wir an der Kultur arbeiten. Da müssen wir ein bisschen rumdoktern oder da müssen wir das Mindset der Leute mal irgendwie ändern. Das finde ich immer sehr, ja, sehr, sehr gravierende Aussagen, weil man kann an dem Mindset nicht rumdoktern und man kann auch nicht die Kultur einfach auf Knopfdruck oder durch irgendwie ein Projekt in irgendeiner Form verändern, sondern das sind Dinge, die ergeben sich durch die DNA des Unternehmens und eine Kultur ist auch teilweise pro Team, pro Standort, pro Stockwerk auch schon total unterschiedlich, wie die agieren. Teilweise auch in verschiedenen Segmenten, mit welchem Kunden ich zu tun habe. Das kann man nicht einfach mal so auf Unternehmensebene durch irgendeine Strategie oder durch irgendein Mantra einfach verändern. Was sind so wirklich diese Kernelemente? Was sind so diese Hauptprobleme, wie rum oder warum Organisationen nicht mehr so nah am Kunden sind und nicht mehr so wandelbar sind? Also ob das jetzt Agilität allgemein ist, sei nochmal dahingestellt, gibt es noch andere Formen. Was macht da momentan so den Kern aus?
Also der Kern ist eigentlich immer Führung. Wie wird Führung gelebt? Was für Führungskräfte gibt es? Was für Führungsebenen haben wir? Und inwiefern ist Führung ein Vorbild oder die Führungskräfte? Und wie partizipativ ist sozusagen die Organisation? Das heißt, wir setzen viel auch bei der Führung an, weil die einen ganz, ganz großen Einfluss darauf hat, wie eine Organisation und auch eine Kultur sich entwickeln kann. Und da gibt es halt einfach ja, Prinzipien, Werte, die einfach helfen, wie, was Diana eben schon einmal sagte, Vertrauen. Also hat die Führungskraft wirklich ein Vertrauen, eine Verantwortung an ein Teammitglied abzugeben Und ist es für sie auch in Ordnung, wenn sie vom Prozess nichts mitbekommt, aber quasi von kleinen Meilensteinen und vom Ergebnis? Und inwiefern ist quasi das Zusammenwirken von verschiedenen Führungsebenen? Also man kann ja, weiß nicht, Lower Management, Middle Management, Higher Management, Geschäftsführung, wie genau agieren die zusammen und ziehen sie auch wirklich an einem Strang? Also ich habe zum Beispiel in dem Großkonzern gemerkt, es ist schon ein Wunsch da, agil zu sein und Führung oder partizipativ die Mitarbeiter zu beteiligen. Aber wenn man so ganz ehrlich ist, im tiefsten Kern eigentlich auch gar nicht. Und das spüren aber natürlich Mitarbeiter. Das heißt, man muss ganz stark auch bei Führungskräften ansetzen, weil es ist nicht mehr Führung top-down, sondern ist Führung bottom-up. Also, dass man wirklich partizipativ ist, dass man abgibt und dass eine Führungskraft mehr ein Servant lieber ist. Also ich diene meinen Mitarbeitern, damit die ihr ganzes Potenzial ausschöpfen können. Und ich muss nicht mehr als Führungskraft die Einzige sein, die irgendwie eine Entscheidung trifft.
Wie kommt man dazu? Also du hast das Thema Vertrauen angesprochen, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen die Medien gucke, dann wollen sie alle wieder ins Büro holen, wenn man gerade vor allem große DAX-Konzerne sich anguckt hier in Deutschland. Wie viele haben da jetzt Regeln aufgerufen, dass man am besten Minimum 3 Tage, am besten 5 Tage die Woche da ist und da auch teilweise sehr harte Sätze gefallen sind, wie die Leute, die zu Hause sind, denen kann ich ja nicht über die Schulter gucken, ich kriege nicht mit, was die machen. Da merkt man schon, da fehlt Vertrauen. Und das ist das eine. Und zum anderen scheint es ja auch von der Arbeitsumgebung her so zu sein, dass gar nicht klar ist, was der Output einer einzelnen Person ist, wodurch ich ja, wie du sagtest, diese kleinen Meilensteine, also die Ergebnisse, den Output, die eine Person erzeugt, anscheinend die Führungskraft gar nicht einsehen kann oder es nicht so bekannt ist, wodurch dieses Misstrauen ja im Zweifel auch entsteht. Wenn ich nicht sehe, was für ein Output rauskommt und ich immer so eine Blackbox habe, klar, dann werde ich halt irgendwann vielleicht auch misstrauisch, weil ich nicht weiß, wenn die Person zu Hause ist, dann kriege ich noch weniger mit. Wenn sie im Büro ist, dann kann ich wenigstens mal reingehen und gucken, dass die Person nicht auf der Tastatur schläft. Wie geht man da dran? Also wie schafft man das, diesen Schritt, wenn man schon in dieser falschen Richtung ist, auch wieder zu kippen und mehr Richtung DNA eines Startups auch wieder zu kommen?
Vielleicht auch dazu, also ich glaube, das Allerwichtigste überhaupt ist, davon wegzukommen, dass eine Arbeitszeit sozusagen das Bewertungskriterium für Leistung ist. Weil auch in einem Büro kann ich sitzen 8 Stunden und kann aber effektiv davon nur 3 arbeiten und den Rest nur so tun, als würde ich auf meinem Laptop arbeiten. Dementsprechend ist diese Awareness zu schaffen, mir fällt gerade das deutsche Wort dazu gerade nicht ein, Bewusstsein, dafür zu schaffen, dass es, wenn der Mitarbeiter, wenn du dem nicht vertraust, dann ist es egal, ob er im Büro sitzt oder zu Hause sitzt, dann vertraust du ihm sowieso nicht. Und dann ist es doch von per se so, dass du nicht kontrollieren kannst und 8 Stunden neben ihm sitzen kannst und Micromanagement betreiben kannst, ob er wirklich 8 Stunden effektiv arbeitet. Und ich glaube, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass du das nicht in der Hand hast, wirklich zu kontrollieren, egal ob Büro oder nicht Büro, egal ob, weiß ich nicht, der Mensch aus den USA arbeitet oder wirklich neben dir sitzt, das ist so mal so ein erster Punkt, einfach da anzusetzen. Aber ich denke, also es würde jetzt natürlich auch den Rahmen irgendwie sprengen, aber es gibt tatsächlich, was wir sehr viel machen, sind Führungskräfte darin auszubilden, zu verstehen, wie sie selber sind. Also was, wieso denke ich so? Wieso fühle ich so? Wieso habe ich dieses Gefühl, dass dieser Mensch nicht arbeiten möchte? Das ist diese eine Richtung. Den zu sensibilisieren, dass das nicht bedeutet, dass es wirklich 1:1 übertragbar auf die Person wirklich ist. Und Handwerkzeug in die Hand zu geben, ein visionäre Führungskraft zu sein. Jemand, der zieht und jemanden, dem man folgen möchte und jemand, der so ist, dass man gerne zur Arbeit kommt und wirklich was leistet. Ich glaube auch bei Skalierung, wenn wir über Skalierung sprechen, ist genau das der Punkt, diese Schwierigkeit. Du hast vorher alles alleine gemacht und jetzt musst du dieses Vertrauen bringen, weil du ja wächst. Du kannst nicht alles zeitlich alleine schaffen. Jetzt musst du das Vertrauen mit dir bringen, also dieses Vertrauen sozusagen in die Person, dass sie das genauso gut machen kann, wie du es machst. Und die Realität ist so, dass viele Startups in der Skalierungsphase wahnsinnig schlechte Bewertungen bekommen. Ich weiß nicht, ob es so aufgefallen ist, wenn man irgendwie so ein Produkt hatte, es war cool und auf einmal war es nicht so cool. Und dann hagelt das bei Trustpilot und sonst was für irgendwelche schlechte Bewertungen. Das liegt daran, dass genau in dieser Phase des Hochs sozusagen viel natürlich auch schiefgehen kann, weil dieses Vertrauen noch nicht da ist, weil die Prozesse noch nicht stehen. Und man muss genau da ansetzen, Bewusstsein schaffen, dass Fehler in Ordnung sind, dass sie passieren können und dass du einfach einen Mitarbeiter, egal wo er ist, nicht kontrollieren kannst.
Aber warum tut man sich wirklich so schwer damit? Also theoretisch gesehen ist es jetzt kein Hexenwerk und alles, was wir dazu brauchen, ist bekannt. Klar, jetzt kann man Führung nicht irgendwie studieren und kann das irgendwie beim Buch lernen, aber es gibt unfassbar gute Weiterbildung, es gibt Podcasts, es gibt viele Leute, die das richtig gut können, die auch öffentlich darüber reden. Man kann sich sehr, sehr gut sozusagen Output von außen einholen. Man kann sehr, sehr gute Seminare belegen und sich ausbilden lassen. Und man kann es auch einfach ausprobieren. Aber warum schlittert man genau in dieser Phase vielleicht auch in die falsche Richtung?
Ja, ich würde tatsächlich da sagen, dass es sehr viel Angst ist, eben was Falsches zu machen, nicht in die richtige Richtung zu gehen. Also das sind sehr viele Ängste. Und ich würde auch sagen, das hängt von der Führungskraft und deren Persönlichkeit ab. Es sind ja nicht alle so. Also wenn ich mir jetzt das mal angucke, ist es ja nicht so, dass alle Führungskräfte da sitzen und Ängste haben und kein Vertrauen in ihre Mitarbeiter, sondern es gibt ja auch ganz viele andere Beispiele. Dementsprechend hängt es ganz viel von der eigenen Erfahrung, von dem, was man mit sich bringt, was man so gelernt hat. Und wenn wir über Rollen sprechen, sowohl Sarah als auch ich kommen aus diesem konservativen Bereich. Das heißt, dein erster Job ist ein Environment, wo du drin aufwächst, wo es eben darum geht, klassisch hierarchisch zu arbeiten. Das heißt, du hast ja gar nicht so richtig den Weitblick. Du bekommst ja gar nicht so ein Gefühl dafür, wie es eigentlich ist. Es geht nicht darum, dass ich das theoretisch weiß, sondern praktisch fühle, dass es wirklich funktioniert, sondern dass ich einfach das erleben konnte. Das gab es ja da nicht, also in meinem Arbeitsbereich nicht. Und dementsprechend war es natürlich schwierig zu vertrauen, das wird schon funktionieren und ich riskiere jetzt sozusagen PR-technisch mein Unternehmen, dass es halt vielleicht auch in den Augen anderer nicht so gut ankommt, wenn ich das so tue und die Leistung abnimmt. Also ich glaube, das hat ganz viel auch eben mit eigener Persönlichkeit zu tun und Ängsten. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir sind ja CEOs dieses Startups und auch ich muss immer wieder mich zurücknehmen, weil ich natürlich auch als Person immer wieder darüber nachdenke, was ist, wenn jetzt jemand anders diese Aufgabe macht, macht der sie wirklich gut und so weiter. Und dann muss ich mich selber zurücknehmen, reflektieren und dieses Vertrauen halt immer wieder entgegenbringen. Und ich verstehe jeden, der ein eigenes Baby hat sozusagen, das ist für uns ja unser Startup, dass da halt Ängste mit einhergehen, dass vielleicht die Person, die jetzt diese Aufgabe ausführen soll, das nicht zu 100% so macht, wie man sich das vielleicht wünscht. Genau, das vielleicht erstmal so dazu, aber wahrscheinlich hat Sarah auch nochmals einen anderen Blick, weil sie ja auch aus dieser agilen Welt sozusagen kommt und dort auch ganz, ganz, ganz viele Teams geführt hat, die agil gearbeitet haben.
Ich glaube tatsächlich, ein großes Wort ist Firefighting, weil du hast ein Team aufgesetzt, du hast die Vision geklärt, du hast die Rollen und Verantwortlichkeiten geklärt, alles ist gut und dann kommt der Alltag und dann kommen Kundenanfragen und dann kommt, kannst du mal eben schnell, kannst du mal kurz dies und hast du mal kurz, dann kommen diese ganzen Anfragen und dann bist du irgendwann wieder im Firefighting und Firefighting heißt, alles setzt aus und du willst einfach jetzt nur diese Deadline schaffen und go, go, go. Und das vernichtet eigentlich immer alle Strukturen, sofern nicht über so einen Modus gesprochen wurde. Weil es gibt ja immer diese super urgent und Prio 1 und Prio 0 und Prio minus 1 System. Und das heißt, da muss man sich ganz klar sein und auch irgendwie realistisch sein, dass das immer wieder kommen wird. Und muss quasi im Vorfeld sich immer überlegen, was machen wir denn, wenn das soweit ist. Weil wir haben auch schon ganz viele Teams begleitet, die super aufgesetzt waren, die eine Vision hatten, die Meilensteine hatten, die sogar mit OKRs gearbeitet haben, wo die Teams alle wussten, in diese Richtung geht es und ich stehe da vorne hinter und so geht's. Und dann kommt Kundenanfrage, bam, 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 bam. Und dann setzen irgendwann die Strukturen, die man sich geschaffen haben, aus, damit es schneller geht. Und das ist die Idee, dass es schneller geht. Und wenn man sich auch am Ende mal diese Zahlen anguckt, sieht man, dass es viel, viel, viel länger dauert. Und das ist, glaube ich, so die Krux. Also das heißt, ihr müsst irgendwie einen Weg finden, wie ihr auch mal Feuer löschen könnt. Also wie ihr quasi super urgent, super dringende Sachen bearbeiten könnt, ohne in diesen super krassen Firefighting-Modus überhaupt zu kommen. Das heißt, vorher sozusagen Strukturen und Prozesse anlegen, damit das gestoppt wird. Und wenn man ein Startup gegründet hat, also quasi die andere Ebene jetzt, das ist jetzt die Ebene gewesen, du bist schon ein bisschen weiter, du hast vielleicht auch sogar schon skaliert. Wie kommt man zu dieser Skalierung? Ich glaube, da ist tatsächlich der größte Punkt, dass viele sagen, oh, wir wachsen, wir wachsen, wir wachsen, wir skalieren, wir skalieren, wir skalieren. Aber die Basis ist nicht konstant. Also man sagt immer, skaliere nicht, wenn deine Basis Schrott ist. Also wenn du keine guten Strukturen und Prozesse hast in deiner Basis, in deinem kleinsten Unternehmen, dann versuche die erstmal herzustellen, bevor du skalierst. Weil wenn du aus, wie kann man das umgehen, dieses Wort, also wenn du aus nicht so guten Strukturen noch mehr Strukturen schaffen willst, kommt am Ende einfach vollkommenes Chaos raus. Das heißt, das ist eigentlich immer so der erste Impuls und das Erste, was wir mitgeben, guckt euch erstmal eure Basis an, bevor ihr über Skalierung redet.
Und vielleicht nochmal kurz dazu, es ist auch nochmal wichtig, es kann natürlich sein, dass es trotzdem nicht funktioniert, dass Sachen nicht funktionieren. Ganz wichtig ist Feedback. Und ich glaube, das ist eine Sache, die viele einfach vergessen, eben in diesem Firefighting-Modus. Es kann sein, dass dieser Modus kommt. Es kann sein, dass da was schiefläuft. Es kann auch sein, dass man denkt, oh Mist, war blöd. Wichtig ist, einfach diesen Raum zu schaffen, dass man wieder zusammenfindet und mal ein Feedback gibt. Was ist eigentlich blöd gelaufen? Und was können wir das nächste Mal so viel besser machen, sodass wir diesen Modus besser damit umgehen können und uns daran arbeiten können. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, wo ganz viele, wenn sie wachsen, vergessen, dass das wirklich, also es muss eine DNA sein, sich Feedback zu holen von seinen Mitarbeitern, von seinen Kunden. Und das wird in diesem Prozess vergessen, weil man arbeitet ja nur noch und bekämpft ja nur noch die Feuer. Und das wäre auch nochmal so ein Punkt, den ich gerne ergänzen wollen würde. Also denkt wirklich daran, euch einfach mal zusammenzusetzen, Retrospektive zu machen, oder es kann auch einfach bei einem Kaffee sein. Es muss ja jetzt nicht dieser offizielle Rahmen sein. Und spricht darüber, was ist eigentlich schiefgelaufen und was wollen wir verbessern gemeinsam.
Ich muss auf jeden Fall nochmal ins Nest so ein bisschen reinstechen. Ihr habt gesagt, Sarah, du hast eben gesagt, bei dem Kunden war, die Rahmenparameter waren eigentlich schon da. Sie waren sozusagen eigentlich komplett aligned. Und dann passiert irgendetwas und sie haben sofort das Gefühl, dass sie aus diesem Konzept ausbrechen müssen, um schneller, agiler zu sein, um darauf zu reagieren. Vielleicht ist es auch ein bisschen Chaos, was da mit reinspielt, weil man nicht so genau weiß, was man tun muss. Das symbolisiert mir ja zumindest, dass zumindest diese Rahmen, die sie festgelegt haben, gar nicht wirklich im Team aligned sind, sondern dass das irgendwie auf dem Blatt Papier dann schön klang für die, aber in der Realität dann doch nicht gematcht hat. Und wie kriegt man so diese Verbindung dann wirklich hin? Also wie schafft man es wirklich, einen Rahmen zu setzen für die Teams, dass vor allem Menschen in diesem Rahmen interagieren können? Weil es sind ja nicht die Prozesse, die interagieren, sondern am Ende sind es ja die Menschen, die in diesen Rahmenparametern agieren sollen. Deswegen legt man in der Regel ja auch eher einen Rahmen fest oder sagen wir mal so Spielregeln fest und weniger starre Prozesse, zumindest keine Managementprozesse, sondern immer einen Rahmen, wo die Leute sich frei bewegen können und auch entfalten können und auch Entscheidungen treffen können. Das ist ja immer so das, was man definitiv auch gerade in dieser agilen Welt ja auch braucht, dass Leute Entscheidungsgewalt haben und bis zu einem gewissen Grad auch darin interagieren können, zumindest immer sehr nah an der Wertschöpfungskette und im besten Fall auch mal sehr nah am Kunden dran. Wie kriegt man das so wirklich hin? Also wie schafft man das, dass diese DNA, die man sich sozusagen auf Blatt Papier in dem Moment ausdenkt, wirklich in den Arbeitsalltag übergeht?
Eigentlich ist die Antwort ganz einfach, mit Begleitung. Also es reicht nicht, ein System aufzubauen und dann zu sagen, go for it, habt Spaß, sondern es braucht eine Anfangsbegleitung, damit man dieses System, was man sich aufgebaut hat, also diese Prozesse, Strukturen, das Commitment, diese ganzen Themen, dass man die mitnimmt und im Arbeitsalltag damit arbeitet, um den Leuten dann auch zu zeigen, dass das funktioniert, wenn man sich quasi an so ein paar Regeln, die ihr euch dann ja selber gesetzt habt, hält. Das heißt, es ist nicht damit getan, hier Mitarbeiter XY geht zum Training und kommt wieder und das machen wir so, sondern es hilft eigentlich mehr und es ist viel nachhaltiger, wenn man klar ein Training hat mit Input, so und so kann es gehen, sich das gemeinsam erarbeitet und dann mit einem Unterstützer, Begleiter für irgendwie, weiß nicht, ein paar Wochen oder Monate, das einfach durchexerziert und quasi immer jemanden hat, mit dem man einmal sparen kann, damit man das wirklich verinnerlicht und dass man alle möglichen Situation quasi einmal durchgespielt hat. Also, was mache ich jetzt? Hier ist eine Kundenanfrage. Normalerweise würde ich es einfach ins Team geben. Und jetzt gucken wir uns aber mal einmal an, was haben wir, worauf haben wir uns denn committed? Ah, okay, du berufst jetzt einmal das Team ein. Wenn ihr nach Scrum arbeitet zum Beispiel, schaut ihr einmal, passt das in euren Sprint noch rein? Muss dafür vielleicht irgendwie etwas rausgehen? Ist es wirklich so wichtig, dass es rein muss? Oder dass man sozusagen ein bisschen durch Fragen und durch Sparring da ist, um diesen Prozess und diese Struktur dann auch wirklich zu verinnerlichen. Das ist das, was ich quasi am Anfang meinte, ne? Diese nachhaltige Transformation. Es geht nicht nachhaltig im ökologischen Sinne, also ist auch gut, aber es geht da vor allem auch, etwas zu etablieren, was wirklich Bestand hat. Denn oft ist es ja so, du hast hier jemanden, der dich berät und alles ist supi, dann geht der raus und alles ist Grütze. Es geht aber darum, irgendwie gemeinsam etwas zu schaffen, das zu begleiten, den Weg zu ebnen, um dass die Teams dann oder auch die Unternehmen dann alleine weiterlaufen können und diese Struktur sozusagen beibehalten. Und es kann ja auch immer mal sein, dass man einen kleinen Austausch hat zu einem Sparring-Partner, aber es heißt, es funktioniert nicht, einfach nur ein Training zu machen und dann loszufahren, sondern es bedarf eigentlich, um es nachhaltig wirklich im Unternehmen zu etablieren und dass es auch in die DNA übergeht, diesen Prozess einfach zu begleiten und in allen Stresssituationen immer wieder zu sagen, holt euch hier Feedback vielleicht oder macht hier eine Retrospektive oder besprecht vielleicht einmal zusammen, wie ihr jetzt damit irgendwie umgehen sollt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und vielleicht kennt ihr auch diese Theorie U von Otto Scharmer. Die sagt ja auch, ihr habt eine Ausgangssituation und ihr habt eine Zielsituation und da kann man quasi direkt hin. Oder man geht quasi in U-förmig dahin. U-förmig bedeutet, wir gucken uns erstmal an, was sind eigentlich unsere Probleme, was sind unsere Stellschrauben, wo sind unsere Widerstände? Und das begleitet sozusagen auch in, okay, wir sind offen für Veränderungen, wir wollen Veränderungen, okay, wir beteiligen uns. Und irgendwann sind wir dann quasi an diesem Zielort angelangt. Und ich glaube, das ist auch etwas ganz Wichtiges, was viele lernen müssen, dass selbst wenn du eine ganz klare Zielvorstellung hast, du jetzt vielleicht als Geschäftsführer eines Unternehmens, heißt es noch nicht, dass alle in deinem Unternehmen das auch haben und das heißt auch noch nicht, dass jeder von heute auf morgen das direkt irgendwie tun kann, sondern es bedarf quasi einen Veränderungsprozess, der quasi, ja, mehr oder weniger so U-förmig abläuft. Das heißt, wir gucken uns erstmal Status Quo an, unsere ganzen Punkte, bis wir irgendwann diese Widerstände auch auflösen können, damit wir alle mitnehmen und gemeinsam dann sozusagen in diese neue Richtung gehen.
Und vielleicht auch aus Erfahrung sprechend einmal ganz kurz nochmal dazu. Es ist super wichtig, dass die Führungsebene eben genau das auch vorlebt. Das ist essentiell, sonst funktioniert das eben nicht, ne? Also man muss es vorleben. Natürlich ist es auch wichtig, dass dieser Prozess begleitet wird. Es ist wichtig, dass man versteht, dass Veränderung Zeit braucht. Das weiß man auch aus seinem eigenen Leben. Wenn man etwas verändern möchte, wird das nicht von heute auf morgen funktionieren. Man muss ja sich kleinschrittig daran arbeiten. Aber essentiell wichtig ist, dass natürlich die Führungskraft, sei es ein Startup, der klein ist oder sei es ein Corporate, das riesig ist, wirklich dahinter steht und das weiter pusht. Es bringt nichts, und das haben wir selber ja so miterlebt, wenn es so halb gewünscht ist und die eine Person, die jetzt das begleitet, ganz viel Gas gibt, aber die Führungskraft sozusagen den Rücken nicht stärkt, damit das auch wirklich langfristig dort sich auch etabliert.
Können dann vom Konzept her Großunternehmen wirklich funktionieren? Also wenn ich jetzt, wir sprechen sehr viel darum, was das Team sozusagen eigentlich, und wenn ich jetzt mal von Team spreche, im besten Fall ein cross-funktionales Team, was nah am Kunden sitzt und im besten Fall gemeinsam im Team eine Kundenherausforderung lösen kann. Also nah an der Wertschöpfung sitzt, nah am Kunden sitzt, nah am Kundenproblem sitzt und im besten Fall alle Werkzeuge in der Hand hat, die auch lösen zu können. So perfekte, ideale Welt. Geht nicht immer, aber das wäre so die Traumvorstellung eines Teams. Ich weiß, es gibt ganz viele Teams, die auch vor allem intern arbeiten, sowas wie Buchhaltung, IT. Da sitzen halt eher Rollen in einem Team. Die sind eher weniger crossfunktional aufgestellt. Das ist auch durchaus okay so. Aber wenn man jetzt mal an externe Teams denkt, die sind eher hoffnungsvoll crossfunktional aufgestellt. Und kann es dann funktionieren, wenn sozusagen ganz, ganz viele solcher Teams existieren und wir in so einer riesen Organisation dann irgendwann sind, wenn wir diese Skalierungsphase durchlaufen, dass wir alle noch dieses gleiche Alignment dann auch haben? Also alle sozusagen, die ganze Organisation auch agil ist? Oder bedarf es eigentlich ab einer gewissen Größe irgendetwas anderes, damit diese Haltung, die ich haben möchte, diese Agilität, in irgendeiner Form auch auf Unternehmensebene noch überleben kann?
Also ich finde, es sind auch ja so ein bisschen zwei Themen. Also einmal dieses Mindset-Thema und einmal dieses Organisationsthema. Je größer und je komplexer das irgendwie wird, bedarf es natürlich bestimmte Praktiken, Prinzipien und auch tatsächlich Prozesse und Wege, wie man inter- und intradisziplinar quasi miteinander kommunizieren kann. Und an diesem Mindset, also wenn die Basis erstmal da ist, muss an diesem Mindset natürlich aber auch immer dran gearbeitet werden. Also Mindset-Arbeit ist, glaube ich, und Kulturarbeit ist niemals zu Ende. Sondern es ist total wichtig, da immer ein Augenmerk drauf zu haben. Und auf jeden Fall können, ich bin der Meinung, alle Unternehmen agil arbeiten mit diesen agilen Frameworks. Es ist nur immer die Frage, wie es ausgestaltet ist. Also es macht jetzt irgendwie keinen Sinn, hier ist Scrum, let's go. Sondern wir gucken uns an, was ist das für ein Unternehmen, was kann denen helfen und wie genau können wir vielleicht einen Prozess und Praktiken etablieren, dass sie dann auch eben da unterstützend sind. Und dieses Mindset- und Kulturthema, wie gesagt, ist essentiell und auch vor allem für den Start total wichtig. Und daran muss man immer punktuell wieder arbeiten. Und das können aber halt auch Team-Events sein, das können irgendwie große Feedback-Runden oder Retrospektiven der ganzen Organisation sein, das kann irgendwie was auf einer Weihnachtsfeier sein, was man etabliert, irgendwelche Spiele, die im Alltag sind oder irgendwelche Kudo-Karten, die es gibt. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wie man quasi auch diese Kultur tagtäglich ja nachhalten kann und quasi befeuern kann, ne? Beziehungsweise also nicht im Negativen gemeint, sondern dass man eben diese Kultur einfach bestärkt, auch im Alltag mit ganz vielen kleinen ja, Spielen oder irgendwelchen kleinen Praktiken, die man einfach einbaut.
Sollte jede Organisation, jetzt die Frage, ob es jetzt Agile-Coaches sind oder OrganisationsentwicklerInnen sind, haben, um genau solche Themen voranzutreiben?
Ja, ist das jetzt die Frage, meinst du extern oder intern?
Allgemein, also erstmal haben die Menschen, die daran arbeiten, oder braucht es sozusagen etwas anderes, was von außen oder innen, das spielt ja im Endeffekt keine Rolle, regelmäßig draufschaut, damit genau das, diese DNA nicht verloren geht, beziehungsweise immer an dieser DNA gearbeitet wird?
Genau, also ich würde sagen, also ob das jetzt ein Agile Coach ist oder wie auch immer diese Person heißt, ist nicht wichtig, sondern dieses fachliche Know-how, was dahinter steckt, was so ein, ich sag mal, ein Agile Coach sich aufgebaut hat, um genau da anzusetzen, das ist unglaublich wichtig. Es ist Handwerkzeug, was man so lernt. Das ist ein Studium sozusagen. Und wenn man das halt, dieses Handwerkzeug hat, dann kann man auch individuell gucken, da müssen wir diese Stellschraube ziehen, da müssen wir schauen, dass das Team noch besser zusammenarbeitet, da müssen wir die Prozesse nochmal nachjustieren. Und ja, es ist unglaublich wichtig, damit das langfristig und nachhaltig funktioniert, dass dann natürlich jemand den ganzen Prozess auch begleitet und immer wieder ein Augenmerk drauf wirft. Also es ist nicht wichtig, dass vielleicht jemand permanent eingestellt ist. Es kann auch sein, dass jemand aus dem Team, sei es die Führungskraft oder irgendwer aus dem Team, merkt, irgendwas läuft schief, wir brauchen noch ein bisschen Nachjustierung, und dann holt man sich vielleicht einen Freelancer rein. Das ist auch möglich. Also ob das jetzt intern oder extern ist, ist es, glaube ich, in diesem Moment jetzt auch nicht so wichtig. Aber ja, damit man diesen Prozess auch wirklich durchleben kann und sauber durchleben kann, ist es natürlich wichtig, dass diese Fachkenntnis dahinter da ist und das Verständnis. Was wir aber auch tun, wir haben ja auch ein Tool, das zum Beispiel bei Meetings unterstützt, bestimmte Rahmen auch einzuhalten oder bestimmte Regeln, die man sich aufgesetzt hat, kann man mit unserem Tool Meetings ja auch schon digital sozusagen, eine digitale Lösung, keine menschliche Lösung, die da irgendwie sitzt. Dennoch ist es ein Zusammenspiel. Es ist nie so, dass eine digitale Lösung komplett den Menschen ersetzen kann, sondern es ist nur ein On-Top, damit man noch besser funktioniert und damit man noch besseren Output oder Ergebnisse liefert sozusagen.
Genau, vielleicht ein Beispiel, die auch deine Frage beantwortet. Wir haben nämlich zum Beispiel auch ein Unternehmen begleitet, ein sehr großes Unternehmen, das eine neue Methode einführen wollte. Und wir waren sozusagen ja als Externe dabei und haben Trainings gemacht, das aufgesetzt, begleitet die ersten Schritte und dann aber sozusagen eine Community, eine Gruppe aufgebaut intern, denen wir sozusagen Input und auch Fachwissen mitgegeben haben, sodass die befähigt werden, anderen Teams zu helfen. Das heißt, dass wir sozusagen dann irgendwann rausgehen und denen aber genug Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen gegeben haben, Aber trotzdem gab es sozusagen einen intern Festangestellten, der quasi so ein bisschen dieses Change Management koordiniert hat. Also es ist ein bisschen die Frage, ob man jetzt wirklich für jedes Team und für jedes Projekt immer irgendwie einen haben muss, der darauf achtet, oder ob man sich nicht auch extern quasi Hilfe holen kann. Man hat aber einen, der sozusagen das koordiniert, damit es halt auch alles in die gleiche Richtung geht, die aber dann einfach nur auch Input und fachliches Know-how weitergeben, sodass dann ein Unternehmen auch selber wachsen kann. Aber ich glaube schon, dass es essentiell ist, dass es auf jeden Fall einen gibt, der sich diesem Thema ja annimmt.
So ein bisschen Train-the-Trainer-Ansatz. Jetzt klingt das alles super und ich kann das alles total 1:1 unterstreichen. Wenn ich mir jetzt aber trotzdem sehr, sehr viele Unternehmen momentan angucke, die strugglen sehr stark, vor allem mit äußeren Einflüssen. Da hat der Markt sich gewandelt, da gab es irgendeine Disruption, es gibt Lieferkettenprobleme. Wenn wir jetzt so die Automobilbranche nehmen, die sind gerade in einem Riesenwandel und trotzdem schaffen es, jetzt will ich kein Schwarz-Weiß-Bild skizzieren, aber vielleicht trotzdem mal so ein bisschen so eine Bubble aufgemacht, trotzdem schaffen es viele nicht, diese Transformation anzustoßen, obwohl sie irgendwie in den Köpfen wissen, ich muss das ja machen. Und es reden ja auch ganz viele Leute darüber. Und ich höre auch Podcasts wie diesen hier und da sagen die Diana und Sarah mir ja, wie die Welt funktioniert. Und eigentlich habe ich ja alles, um loszulegen. Aber trotzdem kommen sie irgendwie nicht ins Rollen. Sie kriegen diesen Stein nicht ins Rollen. Habt ihr eine Theorie, warum das so ist? Liegt es so daran, dass sie es eigentlich wirklich gar nicht wollen und es ist eigentlich nur so ein, ja, ich würde ja gern, aber ich sage mal der Belegschaft, wir sind agil und wir sind ja so wandelbar, aber eigentlich will ich hier gar nichts verändern. Oder ist der Stein einfach auch zu groß, der ins Rollen gebracht werden muss? Also sind die Organisationen zu groß, dass sie gar nicht bewegt werden können? Was ist eurer Meinung nach so das Kernelement, warum das, obwohl wir es wissen, was eigentlich gerade notwendig ist, um erfolgreich zu sein, um wandelbar zu sein, um diese ganzen Disruptionen, die da draußen gerade herrschen und die KI, die aufkommt, die ganze technologische Veränderung. Also wir wissen so viel, was wir eigentlich gerade richtigerweise tun müssen, aber tun es sehr häufig nicht. Vielleicht mal von beiden von euch, Diana anfangt. Was denkt ihr, was gerade so das wirkliche Kernelement ist, warum das nicht passiert?
Genau, das, was du beschreibst, ist so ein Freeze-Mode. So ein, ich bin eingefroren, ich bleibe jetzt erstmal so, weil alles sich so krass schnell verändert. Also du hattest ja gesagt, eben diese Veränderung, die ja gerade stattfindet, kann einfach überfordernd sein für sehr, 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 sehr viele Unternehmen. Und das passiert ja wahnsinnig schnell. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der Leidensdruck noch nicht groß genug ist. Der wird es aber werden, weil diese volatile Welt einfach, die kann man nicht mehr sich wegdenken. Die ist einfach so. Und es ist ein starker Wettbewerbsvorteil für die Zukunft, wenn du auf diese volatile Welt die richtigen Antworten und die richtigen Praktiken, Mechanismen und das Handwerkzeug hast, um darauf zu reagieren. Hast du es nicht, wirst du langfristig gesehen nicht mehr auf dem Markt sein. Und das merkt man ja jetzt schon. In der Automobilindustrie merkt man ja, dass dieser Markt überflutet wird von eben außerhalb Europa kommenden Autos und dass die tatsächlich in diesem Moment sich wandeln müssen. Sie müssen darauf reagieren. Sie müssen anders sein. Und sie müssen schneller und flexibler sein. Denn es bringt nichts mehr, in 5-Jahres-Abschnitten zu planen, weil der Konkurrent innerhalb von einem Jahr etwas ganz Neues, ganz Tolles auf den Markt gebracht hat. Deshalb ist es ein gutes Stichwort mit dieser Automobilindustrie. Es ist so ein bisschen, Leidensdruck ist noch nicht groß genug. Das wird aber kommen. Und es ist ein Wettbewerbsvorteil irgendwann, wenn man sich da dem hingibt sozusagen. Dementsprechend glaube ich, es wird sich wandeln. Es dauert vielleicht nur noch ein bisschen.
Ich glaube tatsächlich schon, dass der Leistungsdruck, genau, der auch, aber auch der Leidensdruck groß ist, aber das Vertrauen fehlt. Also wir haben viele Unternehmen erlebt, die auch ganz viele Coaches, Organisationsentwickler und Sonstiges drin haben und da super viel Geld tatsächlich auch irgendwie investieren, aber die den Leuten einfach keine Handlungsvollmacht geben. Also die Konzepte ausarbeiten, aber am Ende das nicht durchführen, weil dann doch irgendwie ein bisschen die anderen ein bisschen zu risikoavers sind. Also dass sie das irgendwie dann doch nicht eingehen wollen und lass uns lieber bei unseren Leisten bleiben, ne? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und dass da irgendwie so ein bisschen dieses Vertrauen fehlt. Beziehungsweise wir hatten oder beziehungsweise in meiner Großkonzernzeit hatte ich auch ein Beispiel, wo ein externer Organisationsentwickler einberufen wurde, der sozusagen einen Plan ausgearbeitet hat und dann aber gehen musste. Und dieser Plan wurde einfach in die Tonne geworfen. Und in diesem Plan steckten Trilliarden Interviews, unfassbar viel Zeit und Ressourcen, die ja von Mitarbeitern da drin stecken, um diesen Plan auszuarbeiten. Und am Ende wurde einfach nur gesagt, ja, das wissen wir doch schon. So wird das auf jeden Fall nicht funktionieren. Und egal, wen sie gefragt haben, alle haben eigentlich quasi gesagt, that's the way. Aber es wurde nicht gemacht, weil zu viele Ängste da sind vielleicht. Oder ich glaube tatsächlich, es ist ein ganz großes Angst- und Vertrauensproblem, was da irgendwie herrscht. Und dass man vielleicht auch einfach mal sagen muss, lass uns es einfach probieren. Vor allem in Großkonzernen ist es ja irgendwie so, oder halt in ganz hochskalierten Dingen, die ja einen gewissen Standard sich irgendwie aufgebaut haben. Und von diesen abzuweichen, ist mit ganz viel Angst irgendwie verbunden. Das heißt, ein Veränderungsprozess muss da echt langsam angegangen werden, damit der auch akzeptiert wird. Und da wären wir theoretisch auch wieder bei dieser Theorie U. Das heißt, lass uns erstmal in die Tiefe gehen und erstmal schauen, was haben wir überhaupt, und dann gemeinsam dieses Zielbild quasi zu erarbeiten. Damit wir ein Vertrauen aufbauen, damit wir Ängste abbauen, damit wir dann eben gemeinsam diese Veränderungen auch irgendwie, ja, etablieren können.
Also ich würde auch nochmal tatsächlich so ein bisschen hart formuliert, würde ich aber auch sagen, dieses, es ist historisch gewachsen und es hat doch bis jetzt immer funktioniert und wieso sollen wir das jetzt verändern? Das sind so Punkte, die sehr stark vor allem bei Konzernen, die sehr erfolgreich geworden sind, die natürlich mit ihrem Weg immer erfolgreich waren, natürlich schwer zu greifen ist, dass wenn sie es nicht tun, dass wenn sie diese Änderung nicht vornehmen, dass sie ganz wahrscheinlich in der Zukunft einfach nicht mehr konkurrenzfähig sind. Und ich glaube, das ist es, dieses historisch gewachsen, es hat immer so funktioniert, diese Worte, die man so immer wieder hört, so ein bisschen auch vielleicht so aus dem Gefühl heraus, Egoismus würde ich das jetzt nicht nennen, aber so, ich weiß, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen, ich weiß gar nicht, wie man das genau formuliert da, diesen Spruch. Und deshalb weiß ich ganz genau, wie es läuft. Und dieses Neue, dieses Agile, das wird nicht funktionieren. Das weiß ich, weil ich schon so viel Erfahrung habe.
Genau,
das würde ich nochmal ergänzen, dazu noch ein bisschen hart formuliert vielleicht.
Ja, man könnte es noch härter formulieren und sagen, naja, viele wollen Veränderungen, aber sie wollen sich halt nicht verändern. Und das ist halt ein großer Punkt. Man muss aber auch glücklicherweise sagen, Leute, die zu uns kommen, die haben das schon überschritten und haben auf jeden Fall auch wirklich Lust, sich zu verändern und etwas anders zu machen. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich das Gute bei Entwicklern, Transformationsbegleitern, die nicht intern sind, weil man weiß, okay, es kommt gerade jemand extern zu uns, der seine Ressourcen aufwendet, um uns zu helfen. Wenn wir da eigentlich gar keinen Bock drauf haben, dann machen wir es auch nicht. Aber wenn wir es wirklich wollen, dann gehen wir dieses Risiko ein und holen uns quasi jemanden rein, der uns dabei unterstützen kann. Und das ist halt das Schöne, warum, glaube ich, wir beide auch irgendwie in diese Selbstständigkeit gegangen sind, weil wir auch selber sagen können, wenn Leute da sind und die zwar zu uns gekommen sind, aber wo wir irgendwie relativ schnell merken, naja, also eigentlich möchten die, dass wir deren Veränderungen irgendwie durchführen oder Input sozusagen von denen zu bekommen, dann können wir auch sagen, so funktioniert das nicht. Also so machen wir euch nicht glücklich und so machen wir auch uns nicht glücklich und können es eine goldene Nase verdienen, aber es bringt uns am Ende irgendwie überhaupt nichts. Und das ist, glaube ich, irgendwie auch so dieser Schlüssel. Man braucht schon irgendwie ein Fünkchen vom Unternehmen, dass es wirklich weiß, ja, ich habe auch Lust, mich zu verändern. Ich weiß, dass Veränderung auch bedeutet, ich muss mich vielleicht verändern und mein Habitus, meinen normalen Umgang. Und es ist aber in Ordnung für mich. Und wenn es jemanden gibt, der mich langsam anleitet und mich begleitet, dann habe ich auch das Vertrauen, dass es funktionieren wird.
Ihr sprecht sehr, sehr viele richtige Dinge an. Ich glaube auch, der Leidensdruck ist noch nicht hoch genug, diese Veränderung wirklich anstoßen zu müssen, weil der Erfolg gibt ihnen halt Stand heute noch recht. Die verdienen alle noch zu viel Geld und es sind immer noch zu viele Kunden da, die irgendwie happy sind und trotzdem, weiß nicht, in der Automobilbranche bleiben, immer noch diese Autos kaufen, obwohl teilweise einzelne Hersteller Autos ausliefern ohne funktionierende Software, obwohl es da draußen am Markt Autohersteller gibt, die das hinbekommen. Und ja, und trotzdem sind sie halt erfolgreich und machen noch Milliardengewinne. Und solange das wahrscheinlich ist, wird wahrscheinlich der Leidensdruck nicht hoch genug sein, um diese Veränderung dann anzustoßen. Das ist, glaube ich, also für mich persönlich zumindest ein ganz, ganz großes Thema. Es gibt ja auch diese Veränderungspyramide, die, wenn man ganz, ganz, ganz klein ist oder ganz jung ist, dann ist so dieser Drang der Veränderung oder des Lernens ja sehr, sehr groß, aus Neugierde zum Beispiel. Ich will Dinge, wenn ich ein Kind bin oder ein Baby bin, ich fasse alles an, ich will alles lernen, etc. Da lerne ich sozusagen nicht durch, weil mir das jemand sagt oder mir irgendwas vorgibt, sondern ich probiere halt einfach die ganze Zeit aus. Und ich glaube halt auch nicht, dass die Herdplatte heiß ist, also packe ich halt trotzdem drauf. Dann habe ich es auch danach, wenn ich es einmal drauf gepackt habe, habe ich es auch gelernt. Und umso älter man wird, wandelt sich diese Pyramide. Und es wird immer weniger aus Neugierde eigentlich verändert und gelernt, sondern immer eher mehr über Schmerz. Ich lerne nur noch, dass ich zum Arzt gehen muss, wenn ich halt gar nicht mehr laufen kann. Ich gehe halt zum Zahnarzt, wenn dann der Zahn schon halb schwarz ist. Also so diese, ich warte sozusagen bis zum allerletzten Moment. Dann, wenn der Schmerz so hoch ist, dann fange ich halt an, die Veränderungen oder das Lernen anzustoßen. Und ich habe gar nicht mehr so diesen extremen Drang, Neues zu lernen oder neue Veränderungen anzustoßen, aus persönlichem Antrieb heraus. Das ist eigentlich ganz spannend, wenn man diese Pyramiden so ein bisschen übereinander legt und dann so diese Altersstufen so dran macht, dann kann man statistisch, kann man sich das raussuchen, ab welchem Alter das anfängt so ein bisschen zu kippen. Und ja, wenn man mal so guckt, wer sozusagen gerade in den Führungsrollen von solchen Konzernen auch sitzt, die sind genau an dieser Schwelle, wo eben halt eher nur noch über, also überwiegend natürlich nicht nur, das ist auch wieder schwarz-weiß, aber wo viel halt einfach über Schmerz dann auch nur verändert oder gelernt wird. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem. Und das zweite große Problem, was ich zumindest sehe, ist, dass die Komplexität nicht mehr greifbar ist. Wir hatten halt früher sehr, sehr viele komplizierte Probleme, die auch in eine sehr langsamen Tranchen gekommen sind. Also wenn man mal so 20, 50, 100 Jahre zurückgeht, und was noch nicht so lange her ist in unserer Entwicklungsstufe des Menschen, dann sah die Welt halt vor 100 Jahren so, so, so viel langsamer aus, als das heute der Fall ist. Also was früher 10 Jahre waren, sind im Zweifel jetzt nur noch ein Monat, wenn überhaupt, wenn nicht sogar noch viel, viel schneller von der Veränderung her. Und diese Veränderung kommt so viel schneller in so kleinen Tranchen, teilweise tagesabhängig, auf mich zu. Und mit so einer Komplexitätsstufe, nämlich auch weltweit in verschiedenen Sprachen, du hast eben schon gesagt, die anderen da kommen, außerhalb Europa, nämlich viel aus dem asiatischen Raum plötzlich Autohersteller, wo ich gar nicht verstehe, was diese Autos alles überhaupt können und wo die plötzlich herkommen, welche Hersteller das alles sind und warum die plötzlich so gute Software bauen können und so weiter, kannte ich doch vorher überhaupt gar nicht. Und die dann plötzlich Dinge können und auch Daten haben, wo wir hier noch nicht mal angefangen haben, darüber nachzudenken, ob wir sie sammeln sollten. Und ich diese Komplexität nicht greifen kann, weil jeden Tag sich so viel ändert und ich gar nicht weiß, wie ich darauf reagieren soll, weil es auf Komplexität keine strukturelle Antwort gibt. Es gibt keinen Prozess, der mir bei Komplexität hilft. Komplexität hilft nur der Mensch, weil der kann Komplexität verstehen, durch Kommunikation, durch Befugnisse, durch Befähigung, Dinge zu verändern, Dinge umzusetzen und auf diese Komplexität, also eigentlich kann man sagen, auf diese Komplexität zu reagieren, was immer das letztlich ja auch ist, diese Komplexität. Und das kann nur der Mensch lösen. Natürlich hilft Software sehr, sehr stark dazu oder kann sehr, sehr stark dazu helfen, diese Komplexität greifbarer zu machen und zu lösen. Aber lösen muss sie der Mensch. Und da sind für mich so zwei Punkte, wo Unternehmen gerade sehr stark dran strugglen, weil sie das einfach nicht hinbekommen. Zum einen den Leidensdruck, also das Verständnis, warum. Und das andere, dass ich es gar nicht mehr greifen kann, was da alles eigentlich gerade auf mich einprasselt. Und ich auch nicht in der Lage bin, das in diese Strukturen, die man sich so im Kopf auch geschaffen hat, irgendwie gießen zu können.
Ja, es ist auch tatsächlich dieses linear, also früher war alles so linear, ne? Also du bist einfach nach vorne gegangen und es gab nicht so viele Zusammenhänge. Und das fühlt sich natürlich jetzt, wenn man jetzt nach vorne guckt, und unsere heutige Welt ist ja nicht mehr so linear, sondern es kann eine Sache kann beeinflusst werden von so vielen anderen Sachen. Und das hast du gar nicht mehr so richtig im Blick. Du kannst natürlich darüber nachdenken, deine Marketingstrategie richtig gut aufzustellen oder deine Lieferketten perfekt irgendwie zu managen. Und dann auf einmal passiert irgendwas, womit du gar nichts gerechnet hast, weil unsere Welt einfach nicht mehr linear ist und nicht mehr alles voneinander, sondern also direkt und immer voneinander abhängt, sondern von ganz vielen verschiedenen Faktoren. Und da bin ich voll bei dir. Das ist super wichtig, da einfach flexibel und eben auch agil zu bleiben, um darauf reagieren zu können. Weil wenn du es nicht bist, dann bist du in diesem Freeze-Modus. So ein bisschen habe ich das Gefühl gerade, so ein bisschen, dass alle so ein bisschen in so einem Freeze-Modus sind. Wir bleiben es mal, wir gucken es mal und dann schauen wir, was daraus wird.
Genau, mal so ein bisschen in Deckung gehen, warten, was gerade passiert und dann gucke ich mal später hervor und schau mal, was kann ich jetzt dann dazu beitragen, in der neuen Welt dann auch tun zu können. Und solange bleibe ich einfach mal so im Mittelmaß drin und verstecke mich da mal so ein bisschen. Und so ist es dann auch nachher, dann bleibt man genau in diesem Mittelmaß, wenn man Glück hat, bleibt man da vielleicht sogar noch, wenn man Pech hat, ist man da schon gar nicht mehr, wenn alles sich verändert hat. sondern dann ist man dann eher vielleicht sogar komplett weg oder raus aus dem Markt oder so unbedeutend am Markt, dass man eigentlich nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Wir haben super, super viele spannende Punkte angesprochen. Ich würde am liebsten noch eine Stunde weitersprechen, aber ich glaube, wir machen an der Stelle hier mal einen Cut und verlagern das vielleicht mal auf eine zweite Folge hinten raus. Ich glaube, ihr da draußen habt eine Menge Impulse mitbekommen, was man machen kann, worüber man mal nachdenken könnte. Wir werden das Profil von der Diana und der Sarah auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Die beiden kriegen auch gleich nochmal kurz die Möglichkeit, auch zu erwähnen, warum man auf jeden Fall mal auf sie zukommen sollte. Aber dazu gleich noch mehr. Wenn euch die Folge jetzt gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen auf der Plattform eurer Wahl, je nachdem, wo ihr uns gerade hört. Und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen zum Podcast, dann schreibt doch mal an modernwork@seibert.group oder schreibt mir doch persönlich auf LinkedIn. Auch dazu findet ihr die Kontaktdaten einfach hinten in den Shownotes. Jetzt noch eine Abschlussfrage an euch beiden, jeweils einzeln, und dann könnt ihr auch noch mal einen ganz kleinen Pitch einbauen, warum man denn auf jeden Fall mal auf euch zukommen sollte. Vielleicht könnt ihr da mal so mitgeben unseren ZuhörerInnen da draußen vielleicht so einen Tipp des Tages oder einen Rat, was ihr den Leuten da gerne mitgeben möchtet. Vielleicht Diana einmal anfängt.
Ich würde einen Tipp für alle geben, die jetzt irgendwie in den Bereich Gründung irgendwie denken und in diesem Bereich auch irgendwie aktiv werden wollen. Seid mutig und habt Spaß dabei und alles andere kommt dann.
Ich würde tatsächlich sagen, hört auf euer Bauchgefühl, denn es ist meistens die richtige Richtung und baut euch ein Netzwerk auf, denn egal was ihr macht, es ist immer hilfreich.
Definitiv. Und warum sollte man euch jetzt kontaktieren? Ihr habt es schon so 2-3 Mal kurz angeteasert, dafür muss auch noch Zeit sein. Was macht Just Agile?
Also erst einmal, wenn ihr euch, euer Team und oder eure Organisation weiterentwickeln wollt, dann sind wir der richtige Ansprechpartner. Und wenn ihr Lust habt, ein Tool zu nutzen, was euch bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Meetings unterstützt, mithilfe einer KI, dann seid ihr auch bei uns richtig, denn wir machen eure Meetings magisch. Wir helfen euch, euren In-Output zu verbessern und eure Meetings wieder mit Spaß zu füllen und sie am Ende magisch zu machen.
Das klingt doch nach einem schönen Werteversprechen, es magisch zu machen. Auch dazu findet ihr alle Informationen unten in den Shownotes. Diana, Sarah, vielen herzlichen Dank an diesem warmen Tag, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir diese Folge aufzunehmen. Ich hoffe, ihr da draußen habt was mitgenommen, weil darum geht es genau hier in dem Podcast, dass ihr da draußen was mitnimmt für den modernen Arbeitsplatz, für die modernen Arbeitsformen und ab morgen auf jeden Fall etwas besser machen könnt. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart und euch da draußen noch einen schönen Tag. Tschüss.
Vielen lieben Dank. Tschüss.